Herzlich willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie du deine Frau stehst und nicht dir selbst im Weg. Ich bin Shivani Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir Frauen mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Das passiert oft Frauen, die sich ein sinnerfülltes Leben mit ihrem Liebsten gemeinsam wünschen, dieser sich aber einfach nicht verändern will. Und darüber und vieles andere spreche ich heute mit dem Hypnosearzt Christoph Mauer im Interview. Ganz herzlich willkommen hier im Podcast Frau Selbstbewusst. Ganz, ganz schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ich habe heute einen Gast. Das ist heute keine Frau, sondern ein Mann. Der Christoph Mauer ist heute da. Herzlich willkommen, lieber Christoph.
Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, bei dir zu sein.
Christoph, du bist Arzt. Ich war selber bei dir auch schon im Podcast. Wir haben eine Gemeinsamkeit. Du kennst dich auch aus mit Hypnose oder du arbeitest mit Hypnose. Und heute soll es mal zum einen um deine Arbeit gehen und zum anderen, glaube ich, vor allem um die Männer. Was fasziniert dich denn so in der Arbeit mit den Männern?
Witzigerweise das Gleiche wie bei der Arbeit mit Hypnose, nämlich, dass es eigentlich um Emotionen geht und das Rankommen an die Emotionen aber so schwierig ist. Das ist ein globales Problem. Wir haben wenig Rollenmodelle für Männer, die frei über ihre Emotionen sprechen können und sich artikulieren können und in die Verletzlichkeit gehen können, ohne dass sie gleich das Gefühl haben, ihr ganzes männliches Weltbild bricht zusammen. Das ist nochmal ein spezifisch deutsches Problem, weil wir hier eine ganze Generation, das ist etwa unsere Elterngeneration, haben, die erzogen wurde von Männern, die ihre Emotionen komplett weggeschaltet haben, weil zu krass war, was sie im Krieg erlebt haben. Und das ist sicherlich ein deutsches Spezifikum. Und in anderen Ländern ist das, was ich mitbekommen habe, nicht ganz so akzentuiert, sondern da gibt es schon Modelle, wo Männer eben auch einfach herzlich sind und das von sich aus sind, ohne da einen bewussten Weg hingegangen zu sein. Aber die Gemeinsamkeit eben von der Arbeit mit Männern und der grundsätzlichen Arbeit mit Hypnose ist, es gibt einen Verstand, der plappert die ganze Zeit, der baut ein Ego auf und der stellt sich das Narrativ, wie wir so sind, eben so vor und erzählt uns das immer wieder. Und dann gibt es innen drin Emotionen, die stark sind, die sich wegdrücken lassen für eine ganze Zeit. Und dann, um direkt mal so auf Freud zurückzukommen, der halt sicherlich da ganz wichtige Sätze dazu gesagt hat, viele Quatschsätze, aber ganz viele richtige Sätze. Und einer war davon, dass alles Verdrängte zurückkommt, aber verzerrt und zur Unzeit. Und genauso ist es.
Immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann.
Wenn du es nicht gebrauchen kannst. Und im schlimmsten Fall dann, wenn du eigentlich wirklich gerade in einer anderen Funktion bist, nämlich wenn du ein liebevoller Partner oder Vater sein sollst und auf einmal klatscht dich was aus deiner eigenen Kindheit und du hast nicht damit gerechnet und dann bist du der Arsch, der du nicht sein wolltest.
Genau. Und darunter leiden ganz viele. Und es ist unglaublich, dass du jetzt darüber redest. Ich hatte eigentlich angenommen, wir reden heute vor allem über Väter, weil das ist ja auch eine Herausforderung, Vater zu sein, Vater zu werden. Ich hatte mir die letzten Wochen echt überlegt, mit wem könnte ich in meinem Podcast genau über dieses Thema sprechen? Weil das ist mit meinen Frauen ganz oft ein Thema, dass die merken, ihre Männer kommen nicht so an ihre Gefühle ran, wie sie als Frau das gewohnt sind, wie sie als Frau damit umgehen können. Es ist bei den Männern echt anders.
Gibt es natürlich tausend Ursachen dafür, warum das so ist.
Ne? Ja, ich weiß.
Und es gibt sicher keine Magic Bullet, mit der man da sofort rankommt, dass alles gut wird, sondern es ist ein Prozess. Mhm. Und letztlich ist es so, dass wir in unseren Partnerschaften unsere Themen der Kindheit nochmal durchkaspern. Und entweder mit Erfolg, dann löst sich da was auf, dann heilt da was.
Ja.
Oder die Spurrille wird tiefer und wir kommen nicht mehr raus aus unserer eingefahrenen Spur. Und dann, krasse Formulierung, aber dann sind wir dazu verdammt, die Geschichte zu wiederholen. Dann wird
es wiederholt sich und wiederholt sich wie auf einer Schallplatte. Genau,
nächste
wie
Beziehung, diese genau wieder die gleichen Themen. Nächste Beziehung, genau wieder die gleichen Themen. Eine Schallplatte mit einem Sprung, kann man den Song nicht zu Ende hören. So ist es.
Und was ich immer so erlebe, ist, dass viele das gar nicht erkennen als eine Rille, dass die gar nicht wahrnehmen, sie könnten da rausgehen, weil es so normal ist, weil sie gar nicht annehmen, dass es auch anders möglich ist, es zu lösen.
Das setzt ja erstmal voraus, dass du dich selber kritisch in Frage stellst.
Richtig.
Und das sind wir nicht gewohnt, sondern ganz viele Menschen haben große Probleme mit Kritik. Und warum ist es so? Weil Kritik immer wahrgenommen wird als erstes als Angriff. Und Angriffe von jemand, der uns wichtig ist, also von irgendjemandem ist egal, ja, wenn tatsächlich nicht mehr. In Zeiten von Social Media ist es so, dass Leute Kredi und Pledi auf deinen Account zu dir in Kontakt machen können und können irgendwie sagen, dass du doof bist. Und das kostet ein gerüttelt Maß Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis, dass das nicht zu nah an dich rankommt, sondern dass du wirklich erkennst, das hat mit dir gar nichts zu tun, sondern ausschließlich mit dem. Aber noch schwieriger ist es, wenn du in einer engen Beziehung, in einer engen emotionalen Beziehung mit jemandem bist, zum Beispiel in einer Partnerschaft, aber auch in einer Beziehung zu deinen eigenen Eltern, also die Herkunftsfamilie oder eben die gewählte Familie, dann hat so eine Kritik, so ein subtil wahrgenommener Angriff, immer die Gefahr im Hintergrund, ich könnte aus der Gemeinschaft rausfallen. Und es ist in unserer Menschheitsgeschichte, also sagen wir, evolutionspsychologisch, so wichtig gewesen, in der Gemeinschaft zu bleiben, weil nur dann konnten wir überleben. Und deswegen haben wir eine Todesangst, wenn wir aus einer Gemeinschaft rausfliegen könnten.
Ja.
Und ganz viel von dem, wie wir uns verhalten, wie wir agieren, ist ein Derivat von dieser furchtbaren existenziellen Angst, dass wir aus der Gemeinschaft plumpsen könnten.
Ja, und dann kommt dazu, dieses Kritik kann ja sein, es ist eine Projektion vom anderen, wie du angesprochen hast, oder es kann ja auch sein, es ist wirklich eine Rückmeldung, mit der ich was anfangen kann, die mir hilft, was zu verändern und da auch das unterscheiden zu können. Was ist denn jetzt eine Kritik, wo es um mich geht, und was ist eine Kritik, die ich abprallen lassen muss, wo ich ein dickes Fell haben darf?
Das ist ganz schwierig. Ich habe kürzlich ein Seminar gehalten mit einer befreundeten Psychologin und es war super. Es war ein Tag, da ging es um Hypnose in der Notfallmedizin. Hammer. Die Leute, alle begeistert, alle dabei gewesen, 8 Stunden Unterricht, Riesending. Und am Ende vom Seminar kommt einer der Teilnehmer auf sie zu und sagt, es war alles ganz super, aber deine Stimme nervt mich. Und ich so, Wortteil, ja, als sie mir das danach erzählt hat, was soll das denn? Also unabhängig davon, dass sie ihre Stimme nicht ändern kann. Aber was soll das denn, dass er da hinkommt? Und wir haben danach noch lange drüber gesprochen. Und meine Idee dazu ist, jemand, den ich nicht um Rat fragen würde zu irgendeinem Thema, dessen Kritik akzeptiere ich auch nicht. Und damit ist es so, dass ganz viel Kritik wegfällt, weil ich ganz wenig Leute um irgendwas um Rat fragen würde.
Genau.
Und wenn ich jemanden um Rat frage, dann auch nur zu einem Thema. Also das geht sehr weit. Sogar meinen Vater würde ich zu manchen Themen nicht um Rat fragen. Weil ich weiß, das kann er nicht. Egal, ob er das so sieht oder nicht. Aber nicht so, wie ich das mir vorstelle. Das kann sowas Transgenerationales sein. Das kann aber auch sein, dass man weiß, ein bestimmter Freund verhält sich so und so in dem und dem Punkt. Dann ist es so, dass mich das nicht interessiert, was er dazu zu sagen hat. In anderen Punkten ist es total vorbildhaft und es interessiert mich sehr, was er zu sagen hat. Wenn der jetzt aber zu diesem Thema, wo ich weiß, seine Sicht auf die Welt interessiert mich nicht. Wenn der dann mich zu dem Thema kritisiert, dann ist es mir egal. Genau. Das hat keine Bedeutung für mein Leben. Das ist aber eine sehr bewusste Entscheidung gewesen. Da habe ich ganz schön lange gebraucht, um dahin zu kommen. Und immer noch zwickt es manchmal, ja? Wenn jemand unaufgefordert irgendwas erzählt. Muss ich mal ganz, ganz bewusst tief einatmen und überlegen, sagt das jetzt was aus über den oder über mich?
Richtig, genau.
Und die das andere, ist ganz natürlich wichtig. Sagt mehr über ihn aus als über mich, ja. Aber erstmal tut es weh.
So, was bringt denn jetzt einen Mann, wenn er zu dir in die Praxis kommt, was bringt denn den dazu, dich um Rat zu fragen? Was muss da passieren? Was geht da vor, dass der sagt, so jetzt hole ich mir diese Hilfe von Christoph Mauer?
Es ist so, dass ich eine ganz kleine Privatpraxis habe. Ich mache keine Werbung, ich habe keine Kassenzulassung. Das heißt, es ist nicht so, dass mir die Patienten einfach reingespült werden, sondern die haben vorher irgendeine Art von Recherche oder Erinnerungsleistung, dass sie das irgendwo mal gesehen haben und dann denken, das könnte passen. Ganz oft habe ich den Eindruck, das ist einfach im Feld für die. Das steht jetzt an. So. Mhm. Und dann lesen die das oder laufen daran vorbei. Es sind tatsächlich Leute schon gekommen, die haben gesagt, sie haben auf dem Spaziergang das Praxisschild gesehen und ein halbes Jahr später haben sie sich gemeldet. Das ist ja keine Werbemaßnahme im Praxisschild, sondern das ist halt dann einfach so, das ist im Feld. Ich denke, die meisten kommen und sagen, sie haben schon das und das und das probiert und nichts kann ihnen helfen. Und vielleicht ist es ja so, dass die Hypnose was kann. Das ist natürlich ganz spannend, weil auf dem Schild steht natürlich drauf, Hypnosetherapie, und das ist natürlich auch was Schönes, ne, dass ich als Arzt da wirklich Hypnosetherapie anbieten kann. Ich habe irgendwie, da steht nicht drauf, ich mache Traumreisen oder ich mache Imaginationsideen oder sowas, sondern da steht Therapie dabei und das hilft Leuten, das zu verankern bei dem, was sie sich vorstellen, was sie kennen. Gleichzeitig steht da nicht Psychotherapie. Das ist ja auch was Stigmatisiertes.
Ja.
Also ich glaube, dass das für viele Leute so ein Anker ist, wo sie sich einlassen können auf ein Feld, mit dem sie ansonsten Berührungsängste hätten, weil sie fürchten, stigmatisiert zu werden, dass bei ihnen eine Schraube locker ist. Das sind so die Männer, die kommen. Und dann müssen die auch schon, und das haben die alle, einen ganz großen Leidensdruck haben. Die kommen nicht einfach, um so ein bisschen ihre Lebensqualität zu pimpen und vielleicht ein bisschen funktioneller zu werden in dem, wie sie performen, sondern die haben körperliche Schmerzen, die haben Depressionen, die haben Panikattacken täglich, die müssen Medikamente nehmen und haben da keine Lust drauf. Also irgendwas, das echt so ein Painpoint da ist. Dann erst kommen die.
Und das wollte ich wissen, das interessiert mich. Was für einen Schmerzpunkt hat ein Mann, dass er merkt, jetzt sollte ich was tun? Wahrscheinlich hat er nicht die Gedanken, jetzt geht es darum, dass ich mal meine Gefühle zulasse, sondern der Schmerzpunkt ist ja die Angst oder eine Depression. Oder was ist der Schmerzpunkt? Dass es der Mann schafft, sich Hilfe zu holen.
Das kommt darauf an. Das kommt darauf an, also wie die Leute sind und wie die Situation ist. Wir haben, oder lass mich anders einen Satz anfangen. Also meine grundsätzliche Vorstellung, wie wir Menschen sind, ist, dass es im Körper, Geist, Seele gibt und das sind, wenn du so willst, Hüllen oder Kanäle, mit denen aber das eigentliche menschliche Wesen, nämlich das spirituelle Wesen, sich Ausdruck verleiht. Und wenn es einen spirituellen Schmerz gibt, und das kommt in der Regel aus diesen Fragen, woher kommen wir, wohin gehen wir und was kostet es? Das ist eine sehr einfache Formel, aber auf unsere Lebenszeit gesehen kann man damit ganz viele Stresssituationen erklären. Also irgendwas kommt aus diesen Fragen raus und das spirituelle Wesen hat einen Schmerz und dann äußert es sich über eine dieser drei Kanäle, Körper, Geist, Seele. Das heißt, es kann sein, dass ein spiritueller Schmerz zum Beispiel die Abgrenzung ist und ich schaffe es nicht, Nein zu sagen, sondern ich möchte so sehr dazugehören, dass ich mich verbiege. Und dann habe ich mit 45 Bandscheibenvorfall. Und dann kommt dieser Patient mit Schmerzen im Rücken, die nicht besser werden, obwohl er schon operiert wurde. Oder es ist so, dass ich eine emotionale Erkrankung entwickle, das wäre dann die Seele, wie eine Panikstörung. Dass also bei einer bestimmten Tätigkeit immer wieder Panikattacken kommen. Und das halten die Leute dann so 1,5 Jahre aus und irgendwann waren sie beim Kardiologen, waren sie beim Gastroenterologen, beim Lungenarzt und alle haben gesagt, passt alles. Und dann sagt der Hausarzt irgendwann, weißt du was, du kannst doch was bekommen gegen Ängste. Und dann haben sie das erste Mal gehört. Und dann haben sie keine Lust, ein Medikament gegen Ängste zu nehmen. Und dann gucken sie sich um, wo sie hingehen können. Und oder eben mentale Sachen, dass du zum Beispiel in Glaubenssätzen drinnen hängst, die dir nicht gut tun. Dass du merkst, dass deine Sicht auf den Tag doof ist. Dass du letztlich eine Depression entwickelst, beispielsweise. So, das sind die drei Kanäle, über die ein Schmerz rauskommen kann. dann sage ich natürlich nicht den Leuten, wenn sie kommen, ja, weißt du was, du bist ein spirituelles Wesen und dein Körper sagt halt jetzt gerade, dass du einen Schmerz drinnen hast, weil du nicht klar weißt, woher kommen wir, wohin gehen wir, was kostet es. Sondern die werden also ganz, ganz konkret auf dieser körperlichen Ebene dann abgeholt. Oder der mit der Panikstörung, ganz konkret da, aber immer wieder zurück auf den Körper. Wo fühlt sich das denn an, wenn du eine Panik hast? Und dann ist das Schöne an der Hypnose, dass du keinen Fokus machst auf das Defizit, so wie das in der westlichen Medizin üblich wäre. Da würdest du immer gucken, und wie ist es, wenn es doof ist? Und wie wird es, wenn es noch doofer wird und so weiter? Sondern die Hypnotherapie geht als erstes in so ein Destillieren von Ressourcen und dann in ein Auswälzen von Ressourcen. So lange, bis der ganze Körper spürt, so war das damals, als ich stolz war. So war das damals, als ich verliebt war. So war das damals, als ich irgendwas geschafft habe und alle fanden mich gut. Oder aber so war das, als ich ganz bei mir war. Und das war der Moment, wo alles gut war. So, und das hat jedes bei jedem einen ganz spezifischen körperlichen Abdruck. Das fühlt sich unterschiedlich an. Bei manchen ist im Bauch, bei meinem Herz, bei manchen im Rücken, bei manchen ist der Kopf frei. Ist völlig egal. Das ist durch Fragen zu erfahren. Wie fühlt sich das konkret für dich an? Männer gehen ganz, ganz schnell immer in den Kopf. Die haben als Verdrängungsmechanismus gern das Intellektualisieren. Dann sagen sie, ja, das fühlt sich so an wie. Kannst du den Satz schon unterbrechen? Ne? Da geht es überhaupt nicht darum, dass der jetzt beschreibt, wie sich das anfühlt, sondern da frage ich, okay, was macht dein Herz? Was macht dein Brustkorb? Was macht dein Bauch? Was machen deine Muskeln? Was macht deine Haut? Und irgendwann kommt dann, ist warm im Herz. Ist warm im Herz. Ja, und so, wenn ich jetzt tief einatme, irgendwie kommt da so eine Freiheit. Warm im Herz und eine Freiheit beim Einatmen. Ja, so fühlt sich das an. Und dann kommen wir langsam zu diesem, wie erlebt denn der Körper seine Erfahrungen? Das ist das nächste Dogma. Nach dem ersten Dogma, die Ressource, kommt zum Problem, ist, dass unsere Emotionen verkörperte Erfahrungen sind. Wir erleben irgendwas, unser Körper spürt das, körperliches Empfinden, wie ist diese Situation? Und dann ist es gespeichert und dann fühlt sich Angst so und so an. Bei dir ein bisschen anders als bei mir. Dann fühlt sich Stolz so und so an. Bei dir ein bisschen anders als bei mir. Und das ist einfach, wie unser Körper das wahrgenommen hat damals, als die Erfahrung war. Und deswegen kommst du über den Körper da auch ran. Und drum ist es in der Hypnose so, dass ich immer wieder reingehe, was spürst du im Körper? Wo entsteht da was? Was passiert jetzt so Neues? Und das ist auch was, wo Männer aus ihrer Energie raus, wie sie aufwachsen, nicht so einen intuitiv schnellen Zugang haben, sondern Männer werden konditioniert darauf, den Körper zu beherrschen, den Körper als Werkzeug zum Ausdruck zu nehmen, größer werden, stärker werden, Raum nehmen, Raum greifen. Und jetzt ist es ein Seismograph, der Körper. Und sie müssen einfach nur da sitzen und spüren und sagen, was sie gerade spüren. Und das ist ein krasser Schritt, wenn du da hinkommst. Und dann merken die auf einmal, oh, jetzt klappt es. Das ist was, was für Frauen viel leichter ist, ist mein Eindruck. Die viel mehr gewohnt sind, ihre körperlichen Empfindungen auszudrücken.
Das ist der Grund, warum ich mich auf Frauen spezialisiert habe, weil die auch leichter um Hilfe fragen, weil die schneller merken, da gibt es ein Thema und das möchte ich lösen. Und ich habe da echt ein bisschen kurz gedacht, weil die Frauen, die haben, die sind ja dann mit einem Mann zusammen und dann haben die das Problem. Dann haben die Frauen quasi diesen Mann an der Seite, der irgendwann mal unangenehme Erfahrungen gemacht hat und in der Geschichte gelernt hat, ein Mann weint nicht, ein Mann ist hart, der zieht es durch. Und die Frauen, die dann zu mir kommen, haben ein echtes Problem damit zu merken, okay, mein Mann, der benutzt jetzt mich, um seine Gefühle zu regulieren und ich kann ihm das nicht verdeutlichen, ich kann ihm das nicht irgendwie begreiflich machen, dass er mich jetzt hier benutzt, um seine Geschichten wegzumachen, weil es so fern von seiner Erfahrungswelt ist.
Das ist ja nochmal ein ganz spannendes Fass, was du da aufmachst, dass also die objektivierte Frau dann als als Leinwand, auf der der Mann seine Themen immer wieder malen darf.
Richtig.
Das ist natürlich was ganz Spannendes. Und dann kommen jetzt Frauen zu dir, die genau nicht mehr Lust haben, dieses Objekt zu sein, sondern Subjekt sein wollen.
Richtig.
Und das würde natürlich das ganze Narrativ der Beziehung durcheinander bringen. Da ist ja die zwangsläufige Folge, dass es kracht im Gebälk.
Es wird sich was ändern, richtig.
Genau. Ja, also eine ganz große Lösung habe ich da nicht, sondern das ist ein ganz übliches Problem, sobald ein Mensch sich weiterentwickelt. Es gibt so ein Dreieck, das ich von einem österreichischen Paartherapeuten mal gelernt habe. Mir fällt gerade der Name nicht ein und ich schicke es dir aber nachher für deine Shownotes. Und dieses Dreieck ist eines, wo es um die Bilanzierung innerhalb von Beziehungen geht. Und die drei Ecken sind A, die Persönlichkeitsentwicklung. Die nächste Ecke ist Kommunikation und die dritte Ecke ist die Dualität von Mann und Frau. Und dieses Dreieck fängt an zu kippen, sobald eine Ecke viel zu viel betont wird und die anderen nicht stabil stehen. Das heißt konkret, wenn du zum Beispiel eine Persönlichkeitsentwicklung machst, zum Beispiel als Frau, dann muss die Kommunikation stark stehen und dein Verhältnis Mann, Frau in der Beziehung, also die Rollen, wer macht was, muss stark stehen. Damit meine ich jetzt nicht, wer sitzt oben, ne? Sondern damit, das kann zum Beispiel sein, dass wer verdient denn gerade mehr? Wer darf sich denn die Freiheit rausnehmen, das einzige Auto des Paares zu nehmen, um in die Arbeit zu fahren? Wer muss da zurückstecken? Und wenn diese Sachen nicht ganz klar sind, wenn die Kommunikation nicht ganz klar ist, dann fängt das Dreieck an zu wackeln, wenn einer dann in die Persönlichkeitsentwicklung geht und für sich feststellt, ich muss was anderes machen. Umgekehrt, dieses Mann-Frau-Ding kann auch sein, wo es losgeht, dass zum Beispiel ein Kind in eine Beziehung kommt. Mhm. Da wird das nochmal ganz neu austariert. Wie ist die Rolle als Mann, als Frau? Die Frau erlebt sich dann unter Umständen nochmal ganz neu in dieser gebärenden Rolle, dass da ein Kind aus ihr entsteht. Wie krass ist das denn? Das bedeutet, dass der Mann seine Rolle als Mann, als Vater, als Partner ganz neu justieren darf. Mhm. Und das braucht dann A, einen stabil persönlichkeitsentwickelten Menschen und B, eine starke Kommunikation zwischen den beiden. Und deswegen mache ich auch diese Kurse, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, wo ich mit Vätern arbeite in der Schwangerschaft, nicht nur zu, was brauchst du als Liste für einen Kreißsaal oder so, was sind geeignete Medien, um MP3s mitzunehmen, damit deine Frau den besten Sound hat, sondern wie bereitest du dich auf diese Rollenentwicklungen vor, die bei dir passieren werden, wenn das Kind da ist? Also, ja, man weiß noch nicht, wie es ist und so. Und doch, wissen wir schon, es wird nämlich alles rütteln, was du denkst, was normal ist. Mhm. Und es wird ganz viel Zeug passieren. Das muss nicht Liebe als erstes Emotion sein. Es kann auch sein, dass Angst kommt. Es kann auch sein, dass Eifersucht da ist. Wenn du nicht klar mit dir bist, nicht klar deinen Wert und dein Moment, deine Präsenz in dir hast, dann kann es durchaus sein, dass wenn die Frau auf einmal sich den ganzen Tag ums Kind kümmert, dass im Mann erstmal sowas kommt wie Eifersucht. Das heißt jetzt nicht, dass die Frau sich auch um den Mann wieder kümmern muss, sondern das heißt, dass der Mann herzlich eingeladen ist, nachzudenken und reinzuspüren, warum bin ich denn eifersüchtig, wenn meine Frau nicht mehr mich bespielt den ganzen Tag?
Wenn welche da Rolle plötzlich ein anderes Wesen an ihrem Busen hängt.
So.
Ja.
Ja, dann, genau.
Das kleine Wesen.
Das Wesen, das darf da bleiben.
Der Mann
darf das als Impuls nehmen.
Ja.
Sondern das sind Sachen aber, die kannst du auch nicht einfach hinlatzen und irgendjemand sagen, jetzt schau mal her, so machst du es halt. Sondern das braucht wirklich eine sanfte Hineinentwicklung und ein begleitetes Hineingehen in diese Rollen, die da entstehen.
Ja, da sprichst du was an und das ist auch schon die Lösung mit dem Paarthema, die Kommunikation. Ich höre zum Beispiel auch von Frauen, du sprichst jetzt davon, wie verändert sich eine Beziehung, wenn ein Kind dazukommt und dass die Kommunikation eben der Kitt ist, der oder das Medium ist, über dass das Ganze weitergehen kann oder auseinanderkrachen kann.
Das kommt darauf an, was du unter Kommunikation verstehst. Also ganz viele Leute denken dann, okay, dann reden wir halt. So, und das kann aber auch wieder sein, was ich vorhin mit diesem Bild der Spurrillen meinte. Das kann schon auch sein, dass diese ganzen Sätze nichts weiter erreichen, als dass deine Spurrille noch tiefer wird. Da gehört viel dazu, da gehört auch wieder Körperarbeit dazu. Zum Beispiel zu lernen, wie funktioniert denn grundsätzlich Meditieren? Wie funktioniert denn Selbstregulation? Du hast es vorhin gesagt, dass Richtig. Männer erstaunt sind, wenn ihre Frau auf einmal nicht mehr zur Regulation zur Verfügung steht. Ich möchte noch weitergehen. Ich sage, es gibt kein sinnvolles Leben, kein sinnerfülltes Leben ohne Selbstregulation. Weil du dann immer Knecht von dem bist, was passiert. Du wirst immer nur reagieren. Und das ist zu wenig für einen erwachsenen Menschen im 21. Jahrhundert. Sondern da geht es darum, zu gestalten. Und gestalten kannst du, wenn du eine Selbstregulation machst. Und das ist ganz, ganz bedeutsam und ganz wichtig. Und dafür gibt es Techniken.
Richtig.
Die sind so einfach wie Einatmen, Ausatmen. Ne? Das können wir noch ein bisschen cooler machen. Aber auch die Meditation, die ist doch nur dazu da, schon nicht ganz, es gibt noch ein paar, also hat verschiedene Aspekte, aber einer der ganz wichtigen, die in das konkrete Leben, in den Alltag übersetzt werden können, ist, dass du dabei lernst, eine Sache nicht sofort zu bewerten, nicht sofort zu reagieren, sondern es erstmal sein zu lassen und anzuschauen und dann zu gucken, was macht es mit mir. Und das wird da eben hundertfach geübt, dass du Gedanken halt zulässt und nicht bewertest und so weiter. Aber genau dasselbe hast du doch abends auch beim Essen, wenn du dich unterhältst und stellst fest, das macht irgendwas mit mir, ich weiß noch nicht, was es ist. Und dann brauchst du den Skill, dass du nicht sofort aus allen Rohren feuerst, sondern zum Beispiel auch sagst, dein Satz irritiert mich gerade und ich weiß noch nicht, warum. Mhm. Das ist Kommunikation.
Genau, dass über nicht die Gefühle gesprochen wird.
Ja, genau. Nicht einfach nur Worte aus dem Mund fließen lassen. Das ist noch nicht Kommunikation. Sondern Kommunikation bedeutet, ich möchte verstehen, was in dir ist. Und es ist grundsätzlich ist es völlig unmöglich, einen anderen Menschen komplett zu verstehen. Diese Projektion darf gleich wieder weg. Das ist so ein Wunsch. Und das ist immer wieder beim Kinderthema. Das kommt als Erbe aus dieser perfekten Symbiose, die wir haben im Mutterleib. Und wir wissen, wie sich das anfühlt, wenn alle Bedürfnisse, ohne dass wir gesagt haben, was wir wollen, sofort befriedigt werden. Weil es nämlich warm ist und geschmeidig und dunkel und still und wir haben nie Hunger. Und die Erinnerung an diese perfekte Symbiose, das ist das, was ganz viele Menschen durchs Leben und durch die Partnerschaften treibt. Und es wäre doch so schön, wenn mein Partner mir meine Wünsche von den Augen ablesen könnte. Ja, Pfeifendeckel, kann er nicht, genau. Ist nämlich ein anderer Mensch, ist auch cool so, musst du sagen, was du möchtest. Und dann wird aus einer Erwartung nämlich eine Ansage und dann kann der andere machen damit, was er will. Kann auch sagen, finde ich total schön, was du dir gerade wünschst. Heute geht's nicht. Ich kann nicht. Finde ich total schön, dass du gerade vielleicht morgens meditieren möchtest. Aber ich war heute Nacht 4-mal draußen zum Stillen und du nimmst jetzt das Kind, weil ich kann nicht mehr, sonst klappe ich zusammen.
Und da sind wir jetzt an einem Punkt, an dem ich oft auch komme mit den Frauen, die ich begleite. Die hatten vielleicht diese Symbiose im Mutterbauch, aber die hatten nicht einen sicheren Raum, dass sie sagen konnten, was sie wollen. Und das kann jetzt, um mal ein Beispiel zu machen, so eine Rille sein, in der man ist, dass man denkt, also wenn so eine Frau oder auch ein Mann erlebt hat, ich kann gar nicht sagen, was ich will, weil hier ist es nicht sicher. Hier wird nur gestritten und meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Da ergeben sich ja dann solche Regeln draus. Und dann gehen diese Menschen so emotional verhungert alleine durch die Welt und halten das gar nicht für möglich zu sagen, dass sie sagen dürfen oder können, was sie brauchen, sondern sie erfüllen nur die Erwartungen von außen, weil sie vor lauter Angst irgendwo schauen, wie kann ich jetzt hier durchkommen, ohne dass ich Schaden nehme, ohne dass die mich auch noch zusammenschreien oder zusammenschimpfen, sondern dass ich meine Ruhe habe. Das könnte jetzt so eine Rille sein. Und total. Da kann man jetzt, wenn das eine Frau oder ein Mann so gewohnt war, ist es gar nicht so leicht, da rauszukommen, weil das ja ganz viel Schutzraum braucht und ganz viel Vertrauen, um zu sehen, aha, die Welt sieht ja ganz anders aus als das, wie ich es bisher gelernt habe. Und aus meiner Sicht ist das so diese Ursache oder kann das eine Ursache sein, warum eine Frau an ihrem Mann, ich sage jetzt mal, rummacht, wenn die versucht, ihn irgendwo hinzukriegen, dass sie gesehen wird und der sieht sie einfach nicht, weil er eben immer noch in dieser alten Rille hängt von, ich tue alles, was du willst, aber die Frau will ja eigentlich, dass er nur er selber ist. Sie möchte, dass er der Mann ist, der er eigentlich sein könnte, wenn er diesen Schutzraum gehabt hätte. Und das ist jetzt ja eine Bedrohung, wenn da eine ist, die versucht, wieder an ihm zu rütteln und da dieses Vertrauen zu schaffen.
Ja, aber die Frau ist auch nicht die Therapeutin.
Genau, die ist nicht die Therapeutin, richtig.
Das kann auch sein, dass bei der was einer Frau, die also gerne so einen einsamen Wolf zum Beispiel zu einem Rudeltier machen möchte, dass sie damit eigentlich eher ein Thema in sich befriedigt. Mhm. Also es ist wirklich immer zu schauen, was ist denn bei mir und was ist beim anderen? Wo projiziere ich? Wo projiziert der andere? Welche Themen bringe ich mit aus der Kindheit? Und dann kommt der entscheidende Schritt. Und was davon finde ich gut und mache ich weiter? Das ist ja in Ordnung, wenn jemand zum Beispiel total gut ist durch seine Kindheit im Organisieren und im Selberdenken und im Selbstständigsein. Es ist total schlimm, wenn er ein Kümmerer ist für alle Menschen in seinem Leben. Dann läuft der Akku leer. Also du darfst ja zurückschauen und sagen, dass mein Vater, dass meine Mutter so und so war, das hat das und das mit mir gemacht. Aber wenn du jemand den Vorwurf machst, eben zum Beispiel mich viel allein gelassen zu haben oder so, dann muss ich dem auch den Vorwurf machen, dass ich jetzt so selbstständig bin. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt bei der Entmystifizierung der Eltern. Die sind nicht nur Heilige und es sind auch nicht nur Dämonen, sondern die haben halt einfach eine Lichtseite und die haben eine Schattenseite. Und in dem Moment, wo ich akzeptiere, dass beides da ist, entlasse ich meine Eltern aus der Elternrolle und gestatte ihnen, ein Mensch zu sein, in meiner Sicht auf sie. Und dann passiert was ganz Krasses. Damit gestatte ich mir, Mensch zu werden und bin nicht mehr Kind. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Die Verantwortung für die Eltern loszulassen, ihnen ihre eigene Verantwortung zu geben, dass die sich schon kümmern, auf ihre Art und Weise. Und damit dich selbst als Mensch zu finden, mit deinen übrigens auch hellen Seiten und dunklen Seiten, sind auch Sachen, die ich regelmäßig noch verkacke. Mhm. Weil ich es halt so, weil ich so aufgewachsen bin und weil ich da jetzt noch nicht gut hingeschaut habe.
Weil ich Mensch bin.
Und das Witzige ist, je mehr Licht da hinkommt, je mehr ich hinschaue und gut hinschaue, umso dunkler wird der Schatten. Das ist immer so. Und das wird auch bis zum Ende des Lebens so gehen.
Genau, man kann das nicht weiß polieren.
Nein. Nein, genau. Ich kann nur überlegen halt, muss ich mich in den Schatten reinsetzen? Oder sehe ich, dass er da ist? Und kann sogar vielleicht sagen, dass er da ist? Es dann aber lassen, mich da drin zu suhlen. Kann ja, gibt es immer wieder, dass ich sage, das ist jetzt eine Situation, das ist genau mein Muster und ich wünsche mir, dass wir jetzt damit so und so umgehen. Oder ich sage, oh, tut mir leid, da habe ich genau noch mein Muster reagiert. Das wollte ich nicht. Danke, dass du es mir so schnell gesagt hast. Machen wir jetzt anders. Das geht nur länger, ja. Wenn man überlegt, wie lange Ernährungsgewohnheiten umstellen dauert, wie lange es dauert, bis du eine Sportroutine machst oder sowas oder bis du in einem neuen Job bist. Das dauert Wochen, Monate, manchmal Jahre. Und das ist nicht so, dass eine Coaching- oder eine Therapiesitzung, auch wenn es emotional vielleicht was ganz Tolles war als Erlebnis, dass das schon in allen Aspekten des Lebens alle Muster über den Haufen wirft und wir dann einen ganz großen Schritt näher bei der Erleuchtung sind. Ganz sicher nicht.
Richtig. Jetzt hast du was angesprochen, dass es im Prinzip darum geht, die Teile, die noch nicht ganz erwachsen sind, quasi die so eine Alters, die irgendwo stecken geblieben sind, die hochzuholen in das wirkliche Alter. Also so nenne ich das, eine Altersinkongruenz, wenn so eine Verletzung stattgefunden hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann ist ein Persönlichkeitsanteil oft in diesem Alter stecken geblieben und ist auch in dieser Abhängigkeit drin. Oft entsteht eine Opferrolle und dadurch entsteht dieses nicht ganz die Verantwortung zu übernehmen für das Jetzt. Und dann geht es oft darum,
Opferrolle ist ein Narrativ, genau, ist ein Narrativ,
das hinter sich zu lassen. Genau.
Genau, und das, da gibt es natürlich tausend Wege und für jeden ist halt ein anderer Weg richtig und zu einem anderen Zeitpunkt eine andere Intensität. Manchmal ist es einfach gut, ein Buch zu lesen, manchmal brauchst du den geschützten Raum von einer Therapiesitzung, manchmal ist ein Coaching das Richtige, manchmal ist ein Seminar das Richtige, wo du dann die Kraft der Gruppe hast hinter dir. Manchmal ist wirklich auch ein Partner, der klar sieht und der liebevoll benennen kann, wie er das gerade erlebt, ohne dass ich sofort in Regression gehen muss. Das ist der richtige Weg. Also genau, muss man einfach gucken, was gerade ansteht.
Genau. So, jetzt habe ich viele Hörerinnen, die einen Kinderwunsch haben. Dir liegen die Väter sehr am Herzen. Ich weiß, du arbeitest nicht primär mit Kinderwunschpaaren, aber du unterstützt eben die Väter. Hast du einen Tipp für die Männer, die Väter werden, Väter sind? Was ist dir denn dabei das Wichtigste?
Du meinst jetzt unabhängig von dem konkreten Thema des Kinderwunsches, wo es dann über lange Zeit vielleicht auch so ist, dass man sich darauf freut und dadurch nochmal vielleicht ein zusätzlicher Stressfaktor aufgebaut wird?
Genau, es gibt da, glaube ich, zwei Themen. Das eine ist, die Männer haben nicht so diesen Leidensdruck vom Kinderwunsch wie die Frauen. Und für die ist es oft gar nicht so nachvollziehbar. Warum ist das denn für die Frau so ein großer Schmerz? Und das andere ist bei den Männern, glaube ich, dieses. Für manche, die gleiten da automatisch rein in die Vaterrolle und die anderen, die haben ein echtes Problem damit, dass sie plötzlich nicht mehr der Wichtigste sind. Mhm. Hast du einen Tipp für die Männer an der Seite von der Frau mit ihrem Kinderwunsch, solange er noch nicht erfüllt ist oder auch wenn er dann in Erfüllung geht?
Ja. Das bezieht sich auf vieles, was wir gerade schon angesprochen haben, und zwar ganz stark auf diese Frage von Projektion. Was denke ich, wie ich mich zu verhalten habe? Und ich möchte meinen, dass was wirklich Erstrebenswertes ist, in der Begleitung von einer Partnerin, die einen Schmerz hat, dass wir nicht sofort mit einer Lösung kommen.
Super.
Sondern, dass wir Möglichkeiten, Räume schaffen. Und das kann man durch Bewusstsein schon machen. Ich bin mir sicher, dass kein Mann das ganz eins zu eins nachvollziehen kann, wie sich das in unserer Gesellschaft anfühlt, ungewollt kinderlos zu sein für eine Frau. Denn da sind ja Wogen von Familiennarrativ, die da über der Frau zusammenschlagen, von Gesellschaftsnarrativ, dass manche das, sagen wir, stilisieren zum einzigen Zweck der Frau, dann, dass du erst dann eine richtige Frau bist, wenn du ein Kind hast und so weiter. Und das sind alles aber wirklich also mittelalterliche Denkansätze, wo das wirklich auf die biologische Ebene zurück war. Inzwischen fällt manchen vielleicht schwer, aber dürfen wir Frauen auch einfach als Subjekte, als Menschen ansehen, so wie sie gerade sind. Und als Subjekte auch, wenn die selber sich vielleicht so bezeichnen schon und vielleicht auch so teilweise fühlen, können die aber immer noch diesen Schmerz haben, dass sie auch von der Gesellschaft als Objekt gesehen werden. Und wir sehen das gerade in dem Fall Wade gegen Roe in den USA, wo es um Abtreibungsrecht geht. Es ist der Körper der Frau wird und damit auch die Frau gnadenlos objektifiziert. Es ist mittelalterlich. Es ist ganz furchtbar, das zu erleben. Und das ist geprägt durch ganz viele kulturelle Einflüsse. So, und da ist die Rolle des Mannes, nicht reinzuspringen und zu sagen, ja, du kannst doch das machen und du bist eh super so und so und so und so, sondern in eine ernsthafte Kommunikation zu gehen, einfach da zu sitzen und zuzuhören, auszuhalten, dass ihm gegenüber jemand sitzt, der gerade mit Tränen möglicherweise diese ganzen Projektionen der Gesellschaft von sich abschüttelt. Und dann zu sagen, und zusammen richten wir uns jetzt aus. Und es ist so, dass in unserer Gesellschaft es schon so ist, dass Frauen auch akzeptiert werden, wenn sie keine Kinder haben. Dann brauchen sie halt eine geile Idee. Also dann müssen sie halt irgendwie was ganz Großes machen. Ja? Dann akzeptiert ihr, oh, Verfassungsrichterin, das ist völlig okay, die braucht keine Kinder. Sondern, ne? Oh, Bundeskanzlerin, völlig in Ordnung, dass die keine Kinder hat. Wird trotzdem geilerweise objektifiziert und Mutti genannt. Ne? Also
Stimmt.
das sind wir alle nicht frei. Ich habe sie nicht Mutti genannt, dieses Wir möchte ich gar nicht für mich so annehmen. Aber offensichtlich gibt es also verschiedene Ebenen, wie da eben drauf gesehen werden kann. Aber für die Bundeskanzlerin ist es offensichtlich akzeptabel, wenn die keine Kinder hat. Aber wenn jemand einfach nur so vor sich hin lebt, dann haben viele Leute eben Schwierigkeiten damit. Und genau das ist die Aufgabe des Mannes, dann die Frau zu unterstützen mit Zeit, mit Geld, mit Investment in sie selber, dass sie die Möglichkeit hat, den Raum zu öffnen, was alles in ihr steckt, unabhängig jetzt von dieser einen biologischen Funktion. Und möglicherweise ist das auch so, dass dann dadurch eine gewisse Entspannung in dem Thema Uterus entsteht. Gibt tausend Möglichkeiten, warum jemand ungewollt kinderlos ist. Ne? Aber sicherlich ist einer davon Stress, ganz banaler
Richtig.
körperlicher Stress.
Genau.
Und das ist zwar ein fluffiges Wort, hat aber völlig konkrete Auswirkungen im Körper, verändert was, hormonell, aber auch auf der Nervenebene. Und witzigerweise ist genau für diese Stressreduktion tausendfach nachgewiesen worden, dass Hypnose ganz, ganz basal unterbricht, was da passiert. Deswegen wirkt Hypnose bei so vielen Krankheiten, weil dann emotionaler Aspekt dabei ist und weil Hypnose die Emotion anspricht und weil sie durch das tiefe Atmen, durch andere Sachen dazu führt, dass die Stressreaktion im Körper, die messbar ist, runtergeht. Zum Beispiel wurde gezeigt, dass die Entzündungszellen, die im Blut frei zirkulieren, auf die Hälfte reduziert werden nach 45 Minuten Hypnose. Das ist ein Wort halt. Das ist nicht einfach 5%, nicht 10%, das ist auf die Hälfte reduziert. Und das bedeutet was für den Körper. Und deswegen ist es so bedeutsam, diese Regulationstechniken zu lernen. Und das ist jetzt das Zweite, was ein Mann lernen darf, dann, wenn ein Kind kommt oder wenn es schon da ist, nämlich wie reguliere ich mich selber? Wie reagiere ich denn, wenn mein Kind was macht, wo ich eigentlich schreien möchte? Und dann dadurch zu lernen, wer ist denn das in mir, der da schreit? Ist das vielleicht, ist das mein Vater? Ist das mein Großvater, der da durch mich durchschreit? Habe ich eigentlich ganz andere Werte? Bin ich eigentlich vielleicht auf Freiheit aus und nicht auf Regeln einhalten? Ist das Kind, was jetzt da einfach durch die Gegend rennt und so weiter, ist es eigentlich nicht viel mehr dran an meinen Werten und ich bin sehr glücklich damit? Und trotzdem spricht aus mir die Stimme meines Vaters, die ihn erziehen möchte, so wie ich damals die Stimme tausendmal gehört habe, einfach weil er die Vokabeln noch nicht hat, weil die als Mann auch oder als Vater sich dann erst etablieren müssen. Es müssten dann erst diese Sätze im Kopf sein. Nee, ich finde es gut, dass mein Kind jetzt so rumrennt. Ich finde es gut, dass er sich selber entscheidet. Ohne den Schmerz gleichzeitig zu spüren, ich dürfte das nämlich nicht für. Sondern ich finde es gut, dass er es macht, weil ich habe es mir erkämpft, dass ich das machen kann jetzt in meinem Leben. Und mein Kind soll nicht 35 Jahre dafür warten, sondern der soll das jetzt mit 5 schon haben. Und das halte ich für bedeutsam. Und dafür gibt es Techniken. Dann lernt man bestimmte Dehnungen des Beckens, bestimmte Atemtechniken, die auch unter Stress funktionieren, die für die Marines funktionieren, die US Marines, Navy Seals. Die haben eine bestimmte Atemtechnik, um unter Druck runterzukommen. Ja, also was für die Seals im Einsatz klappt, das funktioniert für einen Vater auf dem Spielplatz ganz sicher. Muss man
Ist
halt
gut.
üben. Ja?
Ja.
Dann reguliert das einen. Das sind vorhersehbare körperliche Reaktionen, die dann passieren, wenn man es macht.
Super. Ja, du hast ganz wertvolle Dinge angesprochen. Wir haben ganz vieles nur mit dem Hubschrauber überflogen, in anderes sind wir ein bisschen tiefer eingestiegen. Du hast einen unglaublich reichen Erfahrungsschatz und eine wertvolle Sicht auf die Dinge, dass einfach der Mensch und auch das spirituelle Wesen im Mittelpunkt steht. Und es ist ganz schön, mich mit dir zu unterhalten, weil ich merke, wir haben was gemeinsam, so die Dinge auf eine einfache Weise auszudrücken. Weil das meine Erfahrung ist, die das, was wirklich hilft oder das, was wirklich im Leben trägt, sind die einfachen Sachen.
Voll. Das andere, das ist ja nur geil für mich. Also natürlich kann ich Sätze sagen, die kein Mensch versteht. Aber da geht es so bloß darum, dass ich mich dann besonders toll fühle, weil ich Sätze sagen kann, die kein Mensch versteht. Da geht es um Distinktion von den Massen. Was für ein großer Blödsinn. Ich rede ja nicht für mich, ich rede ja für die Menschen, die mir gegenüber sitzen. Da muss ich einfach so reden, wie ich mir das gewünscht hätte vor 5 Jahren. Also das ist mein Avatar, an den ich spreche, das bin ich vor 5 Jahren. Und der braucht keine krassen Sätze, der braucht ein bisschen klare Ansagen und ein ganz kleines bisschen liebevoll hingeschubse.
Genau. Ja, dann Christoph, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Ich danke dir.
Und für deine weisen Worte. Und wenn sich jemand bei dir melden möchte, ich packe die Links zu deiner Seite, zu deinen Ressourcen unten in die Shownotes.
Da gibt es 2 Sachen, die ich also wirklich empfehlen kann. Und ja? Zwar ist das eine mein Podcast Vatern. Mhm. Und da geht es ganz konkret um die Sachen, die einen als Vater bewegen und was du machen kannst, um dich da immer weiterzuentwickeln.
Ach, super,
und
er
kommt alle 2 Wochen raus.
Super.
Nein, deswegen
sage ich
es. Kannst
du nur deinen 100% Podcast?
Genau, und auf den möchte ich als 2. hinweisen, weil da nämlich so spannende Menschen wie du drin sind, mit denen ich mich unterhalte und von denen ich lerne. Und der für Väter ist das was Neues, ganz Tolles.
Okay. Ja, vielen Dank und bis bald. Ganz gute Zeit für dich und ja, liebe Hörerin, ganz schön, dass du wieder mit dabei warst. Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis bald.
Ja, und ein geflügeltes Wort lautet, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Das werden meine Kinderwunschpaare zwar nicht unterschreiben, aber wenn dich das, was der Christoph erzählt hat, interessiert, wenn dich das entzündet hat, dann schau doch mal vorbei, er bietet einen kostenlosen Online-Workshop an mit dem Thema Gehe ganz bewusst in die wahrscheinlich größte Veränderung deines Lebens und du erfährst da drin, wie du in 5 einfachen Schritten mehr Sicherheit und dein bestes Vater-Ich erreichst. Es ist kostenlos, es ist für dich als Mann, also wenn du als Frau das hörst und gerne hättest, dass dein Mann dabei ist, unten in den Shownotes ist der Link, wo du mehr darüber erfährst und wo du dich oder deinen Mann anmelden kannst. Das noch hinterher, weil der Christoph das nicht erzählt hat und ich finde es richtig toll, was er da macht. Ja, und jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Mhm.